Ich darf heute noch ein paar Worte sagen über das Thema Anbetung. Wir haben ja gestern in dieser Gemeinde ein kleines Seminar gehabt, vor allen Dingen mit Musikern, Mitarbeitern aus den Anbetungsteams, Gottesdienstleiterinnen. Und wir haben darüber nachgedacht, wie können wir dieses Thema in der Gemeinde umsetzen. Und es ist meine Erfahrung immer, wenn ich solche Seminare in Gemeinden halte, dass, egal wie es ausgeschrieben ist, egal ob es als Mitarbeiterseminar oder Praxisseminar oder Seminar für Gottesdienstmitarbeiter oder Seminar für die ganze Gemeinde ausgeschrieben ist, wenn Lobpreis im Titel steht, dann kommen die Musiker. Und die anderen bleiben meistens zu Hause. In diesem Fall war es für die Musiker ausgeschrieben, insofern. Aber es ist so eine verbreitete Ansicht in vielen Köpfen und Herzen, Lobpreis und Anbetung, das ist was für musikalische Leute. Und deswegen gehen die dann auch solche Seminare. Aber ich glaube, dass man ein bisschen weiterdenken muss und sagen muss, nein, das ist ein Thema, was uns alle angeht, was die ganze Gemeinde angeht. Denn wir machen das gemeinsam jeden Sonntag. Egal, ob wir hier vorne stehen oder ob wir auf den Stühlen sitzen, im Raum unterwegs sind, wir als Gemeinde beten Gott gemeinsam an. Wir loben ihn, wir preisen ihn. Und deswegen ist das ein Thema, was uns alle angeht. Und die Idee ist heute Morgen, dass wir ein paar Einblicke gemeinsam in das kriegen, was wir gestern gemacht haben. Also für die, die gestern da waren, das eine oder andere habt ihr schon gehört. Aber ich hoffe, das ist für euch in Ordnung. Anbetung ist ja ein Grundthema der Menschheit eigentlich. Es ist keine spezifisch christliche Angelegenheit und schon gar nicht ein bestimmter christlicher Musikstil. Auch wenn das manche so denken, Lobpreis und Anbetung, das ist eine bestimmte Sorte von Liedern oder sowas. Wenn man mal zurückschaut in die Geschichte der Menschheit, merkt man, es ist viel mehr als das. Es ist Ausdruck einer Sehnsucht, die in allen Menschen drinsteckt und die zu allen Zeiten da war. Menschen haben zu allen Zeiten sich ausgestreckt nach etwas, was größer ist als sie selbst. Nach etwas, was tiefer ist, als sie verstehen können. Nach etwas, was ihnen Halt geben kann, wo sie selber keinen Halt haben. Die Sehnsucht nach etwas Größerem, etwas, was uns trägt. Etwas, was meinem Leben Sinn gibt. Wir haben uns gestern Bilder angeguckt von den Sonnenanbetern in Ägypten, die sich nach der Sonne ausstrecken, weil sie ihr Leben reich macht. Von Götzenanbetern, die sich Götzenfiguren machen aus Holz und aus Stein für alle möglichen alltäglichen Angelegenheiten, die Fruchtbarkeit des Ackers, das Gelingen des Handels, Erfolg im Beruf und in Familie. Für all das gab es Götter früher, die man angebetet hat, damit sie einem da weiterhelfen. Und bis heute gibt es das, glaube ich, wenn man mal guckt, wo Anbetung vorkommt, außerhalb von christlichen Räumen und Häusern, ja, die Angebetete zum Beispiel. Aber es gibt, glaube ich, auch immer noch die Anbetung des Mammons, die Anbetung von Geld und Macht, von großen Persönlichkeiten, von Berühmtheiten, von den Prominenten, von was auch immer, was unser Leben bestimmt. Und ich glaube, das ist die Frage, wenn es um Anbetung geht. Was ist eigentlich das, was unser Leben bestimmt, wonach wir uns ausstrecken, wonach wir uns ausrichten, wie so ein Kompass, der immer sich auf den Nordpol ausrichtet, weil da die größte Anziehungskraft ist. Und das ist das, was Luther gesagt hat. Das, woran dein Herz hängt, das ist dein Gott. Das ist, was du anbetest. Und ich will Sie heute Morgen mit hineinnehmen in einen Text im Neuen Testament, in dem es um Anbetung geht. Es ist ein Gespräch, was Jesus führt. Die Stelle, wo er am ausführlichsten über das Thema Anbetung redet. Und ich weiß nicht, ob Ihnen der Text sofort einfallen würde. Aber es ist die Begegnung zwischen Jesus und der Frau am Brunnen in Samarien. Das ist ein Text, den wir meistens in anderen Zusammenhängen hören. Nämlich, wie man Jesus kennenlernen kann. Oder wie Jesus in Lebensfragen weiterhilft. Aber interessanterweise ist das ein Gespräch, was nach einigen Anläufen beim Thema Anbetung landet. Und bevor ich den Text vorlese, will ich Sie mal kurz mit hineinnehmen in die Gegend, wo das so spielt. Ich habe ja mit meiner Frau ein paar Jahre lang in Israel gelebt und ich fand es immer sehr spannend, mal dahin zu fahren, mal dahin zu gehen, wo sich diese Geschichten ereignet haben, um mal zu gucken, wie es da aussieht, um vielleicht ein bisschen auch zu verstehen, wie das in dem Moment war. Manchmal sprechen die Landschaften sehr viel lauter als die Bibeltexte, kann man nicht sagen, aber sie sprechen auf jeden Fall zusätzlich etwas zu dem, was die Bibel uns erzählt, dadurch, wie sie aussehen, was sie für eine Stimmung verbreiten, wie das Gras in der Sonne glänzt oder das Wasser schimmert auf dem See Genezareth oder die Berge in der Wüste. Und deswegen finde ich das spannend und ich nehme Sie mal mit an diesen Ort, wo Jesus die Frau am Brunnen trifft. Dazu haben wir auch Bilder. Genau. Das ist also der Ort heute. Sichar heißt er in der Bibel, heute heißt er Nablus. Nablus ist eine Stadt im palästinensischen Westjordanland. Manche von Ihnen wissen das, Israel. Es gibt Israel, das Land, und dann gibt es die palästinensischen Gebiete. Und da gibt es ja im Moment gerade die heißen Friedensgespräche mal wieder. Die gibt es eigentlich schon seit mehreren Jahrzehnten. Aber jetzt ist gerade wieder eine heiße Phase. Und Nablus ist eine der großen Städte dort im Westjordanland. Eine Hochburg der Hamas, die da also bei den Wahlen sehr viele Anhänger gewonnen hat. Man sieht überall so Moscheetürme und da hinten auch grüne Kuppeln. Das sind meistens Moscheen. Eine große islamische Universität gibt es dort. Und laute Hauptstraßen und eine alte Altstadt mit so einem Marktgassen, wie man sich das so vorstellt im Orient, mit ganz vielen Gemüseständen und sowas. Eine laute, wuselige, heiße Stadt mitten im Westjordanland. Wenn man an den Rand der Stadt geht, dann sieht man dort eine alte Kirche und das ist ungewöhnlich, weil das die ganze Gegend ja eigentlich muslimisch geprägt ist und es nur sehr wenige Christen gibt. Aber es gibt dort eine kleine christliche Gemeinde, die auch immer wieder Verfolgung ausgesetzt ist. Wenn der Papst irgendwas Falsches sagt in Rom, dann kriegen die Leute dort Schläge oder es fliegen Brandansätze an ihre Tür. Deswegen ist die Kirche so ein bisschen ummauert. Aber man kann da hinein, wenn man den Mensch mit dem Schlüssel findet. Und dann kommt man in so eine große alte Kirche. Und wenn man zum Altar geht in der Kirche, dann ist es wie in vielen alten Kirchen. Man kann nochmal Treppenstufen gehen, die unter den Altar führen in die sogenannte Krypta. Da gibt es nochmal so eine kleine Kapelle unterhalb der Kirche. Diese kleine Kapelle stammt aus dem Mittelalter schon, die ist schon sehr alt. Und in dieser Kapelle ist ein Brunnen. Die Frau, das ist meine Frau, Steffi, die ist nicht immer da. Aber der Brunnen, der ist immer da. Ein alter Steinbrunnen und ein Eimer, man kann den runterlassen. Etwa 10 Meter geht es nochmal in die Tiefe. Und da unten gibt es ganz frisches Wasser, das man so aus dem Eimer dann auch trinken kann. Also klares, reines, kaltes, frisches Wasser. Und weil es in dieser Gegend gar nicht so viele Wasserquellen gibt und dieser Brunnen schon sehr alt ist, gibt es viele Forscher, die annehmen, dass das möglicherweise in der Tat derselbe Brunnen ist, an dem Jesus schon mit der Frau geredet hat. Und ich lese den Text einmal vor. Jesus musste durch Samarien reisen. Da kam er in eine Stadt Samariens, die heißt Sychar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war aber dort Jakobs Brunnen. Weil nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich am Brunnen nieder. Es war um die 6. Stunde. Da kommt eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Essen zu kaufen. Da spricht die samaritanische Frau zu ihm, wie du bittest mich um etwas zu trinken, der du ein Jude bist und ich eine samaritische Frau. Denn die Juden haben eigentlich keine Gemeinschaft mit den Samaritern. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du erkenntest die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, du betest ihn und er gebe dir lebendiges Wasser. Erstmal bis dahin. Ich finde das sehr spannend, wie dieses Gespräch zwischen Jesus und der Frau fast so, wie wir es eben auf den Fotos gesehen haben, sich so langsam von der Oberfläche in die Tiefe arbeitet. Es beginnt am Anfang mit Jesus auf der Reise. Es ist heiß, es ist Mittag, die Jünger haben Hunger. Das ist so die alltägliche Ebene, mit der man so zu kämpfen hat. Und Jesus schickt seine Jünger zu Aldi, geht mal einkaufen, holt mal was zu essen. Ich bleib so lange hier am Brunnen. Und dann kommt diese Frau und sie unterhalten sich, wie man sich so verhält. Über Alltäglichkeiten und über, hast du mal was zu trinken? Nein, ich habe leider keinen Eimer dabei. und so. Und plötzlich geht es eine Ebene tiefer. Wie, du bittest mich um etwas zu trinken? Wir haben doch eigentlich keine Gemeinschaft, wir Juden, also wir Samaritaner und wir Juden. Plötzlich merkt man da, das ist so nicht mehr ganz an der Oberfläche. Plötzlich geht es um Beziehungsfragen. Und dann geht es noch eine Ebene weiter. Wenn du erkenntest die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, du betest ihn, er gebe dir lebendiges Wasser. Plötzlich geht es noch eine Ebene tiefer um die Frage nach Lebensdurst, lebendiges Wasser. Die Frau spricht zu ihm, Herr, hast du doch nichts, womit du schöpfen könntest und der Brunnen ist tief, woher hast du dann lebendiges Wasser? Bist du etwa mehr als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben hat und er hat daraus getrunken und seine Kinder und sein Vieh? Jesus antwortete und sprach zu ihr, wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten. Sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Spricht die Frau, Herr, gib mir solches Wasser, damit mich nicht dürstet und ich nicht herkommen muss, um zu schöpfen. Und man merkt, so langsam kommen wir ans Eingemachte. Ja, ich habe Durst nach Leben. Ich brauche lebendiges Wasser. Wo gibt es das? Und jetzt geht Jesus noch einen Schritt weiter und sagt, geh hin, ruf deinen Mann und komm wieder her. Die Frau antwortete und sprach zu ihm, ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr, du hast recht geantwortet, ich habe keinen Mann. 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Das hast du recht gesagt. Jetzt wird es noch persönlicher. Jetzt geht es um das Leben dieser Frau und um das, was ihr Leben im Innersten bewegt. Um persönliche Fragen. Es wird immer sehr viel spekuliert, was da im Leben dieser Frau los war. Aber wenn wir ehrlich sind, wir wissen es nicht. Weil viele Leute wollen ihr irgendwelche Sünden oder Schuld anhängen. Das ist aber da gar nicht gesagt. Es ist sogar wahrscheinlich in der jüdischen Umgebung dort, dass es eher die Männer waren, die die Frau mehrmals weggeschickt haben, aus vielleicht vordergründigen Gründen. Also sie hat auf jeden Fall viel Leid erfahren. Und man merkt, das ist eine Stelle, an der dieser Durst nach Leben sie prägt. Und Jesus hat diese Stelle angerührt, dort an der Quelle, wo es eigentlich frisches Wasser gibt. Und wo vielleicht Hoffnung ist, dass dieser Durst nach Leben gestillt wird. Und jetzt passiert etwas Interessantes. Die Frau sagt, ah, ich sehe, du kommst von Gott. Lass uns doch mal über Anbetung reden. Die Frau spricht zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesen Berge angebetet und ihr sagt, in Jerusalem sei die Stätte, wo man anbeten soll. Man fragt sich, was geht in dieser Frau jetzt wohl gerade vor? Da sind sie gerade an einem Knackpunkt ihres Lebens. Jesus bietet ihr lebendiges Wasser aus der Quelle an, um ihren Durst zu stillen. Und sie redet über Berge in Jerusalem und in Samarien. Es gab in Samarien, man sieht das hier auf dem Bild, einen eigenen Berg, den Gerizim. Da hatten die Samariter ihren Tempel gebaut. Und die Juden hatten in Jerusalem einen. Da gab es einen Streit zwischen Juden und Samaritanern. Welcher Ort nun der bessere ist, um Gott zu begegnen und welche Anbetung vielleicht die richtigere ist. Und die Frau sagt, ach, du kommst von Gott, dann lass uns doch mal drüber reden, ob ihr recht habt oder wir recht haben, ob ihr besser anbetet oder wir besser anbeten. Darüber lässt sich trefflich streiten. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich bemerke das immer wieder, wenn es um das Thema Anbetung geht, gibt es unheimlich viele schöne Streitpunkte, mit denen man sich aufhalten kann. Welche Lieder mir gefallen oder auch nicht, welche Musik die meinem Geschmack entspricht oder auch nicht. Welches Team besser ist als ein anderes? In dieser Gemeinde sind sie ja gesegnet mit mehreren, vielen Musikteams. Das ist recht ungewöhnlich. Die auch noch sehr unterschiedlich sind in ihrem Musikstil, in ihrer Liedauswahl. Also eine sehr begabte Gemeinde, was natürlich manchmal dazu führt, dass man dann immer sagt, ja, das gefällt mir besser als das oder das Lied gefällt mir besser als das. Und früher war noch alles besser, da haben wir noch aus dem Gesangbuch gesungen und nicht von Folien. Man kann über diese Dinge endlos reden, aber ich glaube, das ist immer ein bisschen eine Flucht vor dem Eigentlichen. Ja, Jesus möchte mit uns reden über das, wie es in unserem Herzen aussieht und das, woran unser Herz hängt und das, was unserem Leben Richtung gibt, über den Durst nach Leben und Erfüllung, den wir haben. Und wenn Jesus an Anbetung denkt, dann geht es darum, uns zur Quelle hinzuführen, die Begegnung mit dem lebendigen Wasser. Und was wir machen ist, wir merken, wenn es eng wird, dann weichen wir aus und sagen, lass uns doch mal über Anbetung reden. über Musikstile, wie man das Lied noch schöner spielen kann, ob die Musik zu laut oder zu leise ist. Ich glaube, das ist ganz oft nur so ein Ablenkungsmanöver vom Eigentlichen, weil uns das zu nahe geht. Ich treffe immer wieder Leute, die sagen, diese Anbetungslieder, diese Lobpreislieder, die sind nichts für mich, die sind mir zu gefühlvoll oder da fühle ich mich manipuliert oder da passiert was, das ist mir nicht ganz geheuer. Früher war das schön, da konnte man so Lieder singen, ohne dass man so innerlich irgendwie da beteiligt wird oder da reingezogen wird. Und jetzt mit diesen neueren Liedern, die sind manchmal, die gehen mir zu nahe. Liebeslieder für Jesus, wer singt denn sowas? Und ich glaube, das ist genau diese Angst, dass uns Jesus vielleicht zu nahe kommen könnte. Und dass er vielleicht dann Punkte unseres Lebens rührt, die wir bisher erfolgreich vor ihm verborgen haben oder auf Distanz gehalten haben. Wir haben vielleicht immer die richtigen Dinge gesungen und gesagt, aber ans Eingemachte wollen wir vielleicht doch nicht ran. Und jetzt gibt Jesus diese Antwort und sagt, glaube mir, Frau, es kommt die Zeit, dass ihr weder auf diesem Berge noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr wisst nicht, was ihr anbetet, wir wissen aber, was wir anbeten, denn das Heil kommt von den Juden. Aber es kommt die Zeit und ist schon jetzt, in der die wahren Anbeter den Vater anbeten werden, im Geist und in der Wahrheit. Denn auch der Vater will solche Anbeter haben. Gottes Geist und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Was sagt Jesus hier? Er sagt, liebe Frau, lass doch mal diese Streitigkeiten über Äußerlichkeiten. Ob das nun so oder so besser ist, ob diese Anbetung schöner ist oder jene, dieses Lied oder jenes Lied. Das ist nicht das, wonach Gott sucht. Und wenn man in diesen Text reinguckt, dann merkt man, es geht gar nicht um die Frage, welche Anbetung Gott sucht oder welche Anbetung Gott besser findet. Das Wort Anbetung kommt gar nicht vor, wenn man genau hinschaut, sondern Gott sucht den Anbeter. Solche Anbeter sucht der Vater, die ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Das heißt, Gott geht es in der Anbetung nicht so sehr um das, was wir tun oder um das, was wir singen oder ob wir stehen oder sitzen oder die Hände heben oder die Hände falten, sondern Gott geht es um uns als Person. Wer bin ich in dieser Anbetungszeit? Wo ist mein Herz? Worauf richte ich meine Gedanken aus? An was hängt mein Herz? Und was muss ich vielleicht auch loslassen? Wo hängt mein Herz vielleicht an den falschen Dingen und ich muss es wieder zurückwenden zu Gott hin? Gott sucht nicht unsere Anbetung, er sucht den Anbeter oder die Anbeterin. Er sagt hier, anbeten, Gott sucht solche Anbeter, die ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Wir haben gestern kurz darüber geredet, was das heißt, im Geist anbeten. Da kann man sich viel darunter vorstellen. Aber ich glaube, es geht mir hauptsächlich darum, dass Gottes Geist mit unserem Geist kommunizieren möchte. Paulus sagt das an einer Stelle, wir wissen nicht, was wir beten sollen, aber Gottes Geist hilft unserem Geist, damit wir ihn aber lieber Vater nennen können. Ich finde das ein sehr schönes Bild in diesem Hin und Her. Ein Kirchenvater hat mal gesagt, wenn wir in der Anbetung Lieder singen, dann ist das wie, als ob eine Brücke entsteht zwischen unserem Herzen und Gottes Herzen. Ein Weg, auf den wir zu Gott gehen können. Ein schönes Bild. Und das ist, glaube ich, Gottes Geist hilft unserem Geist. Und in der Wahrheit, wir schauen auf Gott und sehen die Wahrheit über Gott, wie er ist, wer er ist. Und gleichzeitig sind wir bereit, die Wahrheit zu sagen über uns. Nämlich, wie es in uns aussieht und wer wir sind. Und wenn wir wahr sind und ehrlich über das, wie es in uns aussieht und dem wahren Gott begegnen, dann entsteht dort die Quelle des Lebens. Gott geht es um den Anbeter. Und die Frage ist, ist das eigentlich die Haltung, mit der wir sonntags morgens in den Gottesdienst kommen? Ist das das, was wir suchen? Diese Begegnung mit Gott in der Tiefe? Oder bleiben wir mehr oder weniger an der Oberfläche? Freuen wir uns auf ein schönes Programm? Hoffen wir, dass der Gottesdienst nicht zu lange dauert? Hoffen wir, dass uns die Musik heute mal gefällt, dass die Luft im Raum in Ordnung ist? Ja, und freuen wir uns, all die Menschen um uns herum zu sehen. Ich glaube, dass wir gerade in so modernen Gemeinden, ich weiß immer nicht, ob eine Stadtmission eine Freikirche oder doch eine Kirche mit freiem Charakter ist, das weiß ich nicht. Ich komme auch von meiner Biografie so aus beidem. Ich bin in der evangelischen Kirche geboren, bin auch Pfarrer der evangelischen Kirche, bin aber lange Zeit in der freien evangelischen Gemeinde gewesen und jetzt bin ich im Christustreff, das ist so ein Hybrid aus allem. Aber ich sag mal, gerade in modernen Gemeinden tendieren wir ja so ein bisschen dazu, den Gottesdienst aus dem traditionellen, liturgischen, feierlichen, wie es früher mal war, so ein bisschen rauszuholen und mehr in den Alltag zu holen. Und dann ist es manchmal so, dass wir manchmal, um in diesem Bild aus der Geschichte zu bleiben, ja, aus dieser Ebene der Tiefe wieder herauskommen, an die Ebene der Oberfläche und versuchen, alltagsnah zu sein, aber damit natürlich auch der Tiefe aus dem Weg gehen. Wir haben uns gestern ein Bild angeguckt vom Tempel in Jerusalem, der sozusagen Kern in der Bibel, wo Anbetung stattfand, der Ort, wo Gott den Menschen begegnen wollte, ein heiliger Ort. Wir haben einen Bibeltext gelesen, wo der erste Gottesdienst beschrieben wird, der in diesem Tempel gefeiert wird, dort im Hof und dann auch im Heiligtum. Und das, den Text können wir jetzt nicht mehr anschauen, aber ich will Sie ganz kurz in ein Bild mit reinnehmen, das wir uns angeguckt haben, nämlich eine Dreiecksbeziehung zwischen drei Dingen, die in diesem Text vorkommen. In 2. Chronik 5, da heißt es nämlich, alle, die sich eingefunden hatten, hatten sich geheiligt. Sie hatten ihr Leben auf Gott ausgerichtet. Und dafür steht dieses Herz unten links, das, wie es in unserem Herzen aussieht. Da habe ich jetzt eben ganz viel darüber geredet. Und dann kam das Zweite dazu, es wird beschrieben, wie sie anfangen, Musik zu machen. Mit ganz vielen Instrumenten und bunter Kleidung und 120 Priestern, die Trompeten bliesen und jede Menge Musiker und alle sangen zusammen und es war, als würde eine Stimme Gott loben. Das ist so dieser Aspekt der Musik, die wir dann zusammen machen. Und dann heißt es, als sie sangen, wurde der Raum erfüllt mit einer Wolke der Gegenwart Gottes. Und die war so dicht, dass man in dem Raum nicht mehr stehen konnte oder nicht mehr den Dienst fortsetzen konnte, so heißt es dort, weil die Wolke der Gegenwart Gottes den Raum erfüllt. Für mich ist das ein faszinierendes Bild für das, was Gottesdienst ist. Eine heilige Begegnung mit dem heiligen Gott, wo unser Herz Ausdruck findet in den Liedern, die wir singen und das alles von Gott erfüllt wird und Gott dadurch unser Herz berührt und wir gleichzeitig dadurch Gott die Ehre geben. Und wenn man sich mal anschaut, wie das so in der Geschichte der Gottesdienste umgesetzt wurde, dann kann man merken, dass in den ersten Jahrhunderten der Kirchengeschichte Gottesdienste sehr viel von diesem Tempel übernommen haben. Ich habe hier mal so ein Foto aus Jerusalem, aus so einer alten orthodoxen Kirche, wenn man da reingeht, da ist alles dunkel und heilig und da gibt es so ganz viele Lampen und Lichter und dann gibt es Weihrauch und all diese Dinge, die es im Tempel auch gab und es gibt viele heilige Gesänge und es ist alles so ein bisschen mystisch und rätselhaft und geheimnisvoll, aber spannend. Man kann da 3 Stunden zubringen, es wird gesungen und gesungen, man weiß oft nicht, worum es geht. Also ganz viel sozusagen von dem, wie ich mir auch den Tempel in Jerusalem vorstelle. Aber natürlich der Nachteil war, man hat irgendwann nicht mehr verstanden, worum es eigentlich geht. Und deswegen kam Luther und hat das Ganze ein bisschen aufgeräumt und hat gesagt, der Gottesdienst ist ein Ort, wo man auch was lernen soll. Setzt euch mal hin auf die Kirchenbänke und wir stellen mal Jesus in die Mitte und der Pfarrer predigt drüber und erklärt was von Jesus. Dann haben wir nicht ganz so viel heiliges Tamtam da drumherum. Sieht schon alles viel ordentlicher aus. Dann kommen wir in den Bereich der Freikirche und des Pietismus, wo man sagt, Gottesdienst ist auch ein Treffen für die Gemeinde, wo wir uns gegenseitig begegnen und wir haben das nochmal ein bisschen demokratisiert, nicht der Pfarrer auf der Kanzel, sondern wir machen etwas gemeinsam. Und wenn man in die neue Zeit hineinkommt, dann haben wir uns Anleihen aus dem Fernsehen geholt, wir haben Moderatoren jetzt, wir führen durchs Programm, so wie man durch eine gute Wetten, dass Show führt. Manchmal darf auch ein bisschen was Lustiges auf der Kanzel passieren und manchmal darf es auch aussehen wie ein Rockkonzert im Fernsehen, ja. Und das ist die Entwicklung unseres Gottesdienstes und ich glaube, vieles davon ist auch eine gute Entwicklung. Aber manchmal denke ich, wie viel haben wir noch von diesem ursprünglichen heiligen Begegnung mit Gott im Tempel? So sagen, das ist eigentlich das, was wir im Gottesdienst suchen. Eine Begegnung mit dem heiligen Gott, diese Wolke der Gegenwart Gottes. Und ich schlage immer vor, das habe ich auch gestern vorgeschlagen, dass wir uns wieder ein bisschen an diesem Modell des Tempels orientieren und sagen, lass uns doch den Gottesdienst so sehen, als ein Ort, wo Gott gegenwärtig ist. glaube, dass da immer noch Platz ist für gute Rockmusik und Spaß auf der Kanzel und gute Moderation, gute Lehre. Das gehört alles auch in einen Gottesdienst. Aber wir sollten gucken, dass wir diese Suche nach der heiligen Begegnung mit Gott nicht vergessen. Sondern sagen, das ist eigentlich unser Ziel, wenn wir sonntags morgens kommen, dass wir uns von Jesus mitnehmen lassen auf diesem Weg zur Quelle. Wir haben uns das gestern angeschaut, dass jede Anbetungszeit so ist wie ein Weg, den wir gehen zu Gott. Stellen sich das vor, entweder dieser Begegnung von Jesus mit der Frau am Brunnen, der Weg von der Oberfläche, vom Aldi, vom Einkaufen bis in die Tiefe unseres Lebens, an die Quelle des Lebens, und wenn wir da ankommen, können wir trinken. Oder dieses Bild, wo man aus den äußeren Vorhöfen immer weiter in die Mitte kommt, von Vorhof zu Vorhof und dann hinein in das Heiligtum, und dann gibt es diesen Bereich hinter dem Vorhang, wo der heilige Gott wohnt und man eigentlich nicht hin darf, weil Gott nicht verfügbar ist. Oder andere Begegnungen in der Bibel, der verlorene Sohn, der zurückkehrt zu seinem Vater und bei ihm ankommt und dann erlebt, wie der Vater ihn in die Arme schließt und ihn küsst. Und dann wird Musik gemacht und gefeiert. Das sind für mich die Bilder, die ich gerne mitnehmen möchte, wenn ich in den Gottesdienst komme, wenn ich Anbetung suche und sage, das ist schön, dass es Musik und Tanz gibt, wie beim verlorenen Sohn, aber das ist nicht das Zentrum. Das Zentrum ist die Begegnung mit dem Vater, der uns in die Arme nimmt und küsst. Und das Schöne ist, die Geschichte von Jesus und der Frau am Brunnen endet nicht an dieser Stelle, sondern nachdem die Frau das verstanden hat, geht sie los und rennt in ihre Stadt und sagt, ich muss euch was erzählen, ich bin dem Messias begegnet und er hat mein Leben verändert. Diese Begegnung mit Jesus hat Auswirkungen auf die ganze Stadt und auf die ganze Gegend. Es gibt später eine Erweckung in Samarien, die aus dieser Begegnung entstanden ist. Und das wünsche ich mir auch für unsere Gemeinden, dass von der Anbetung Gottes eine Kraft ausgeht, die ausstrahlt. Manchmal fragen die Leute, was ist wichtiger, die Anbetung oder die Mission oder die Evangelisation. Ich glaube, dass das beides ganz eng zusammenhängt. Und wenn wir hier in diesem Raum Gott begegnen in seiner Heiligkeit, in seiner Tiefe, als die Quelle des lebendigen Wassers, dann ist es ein Magnet, der auch für unsere Stadt Menschen anzieht, die danach auf der Suche sind. Und dann kann von hier aus die Kraft ausstrahlen, dass Leute losgehen und wie diese Frau sagen, ich habe die Quelle des lebendigen Wassers gefunden. Dazu lade ich euch ein. Und jetzt wollen wir uns Zeit nehmen, an die Quelle zu gehen, zusammen mit dem Team. Eure beiden Namen habe ich trotzdem jetzt gerade spontan wieder nicht behalten, aber ich werde noch lernen. Aber
Heike.
Heike und Olli.
Georg.
So viele Leute in einem Tag getroffen. So ist das. Ja, vielen Dank, dass ihr uns mitnehmt auf diesen Weg in Gottes Gegenwart. Ich bete noch. Herr Jesus, danke, dass du uns einlädst, zur Quelle zu kommen. Danke, dass du der bist, der alle Sehnsüchte unseres Lebens stillen kann. Dass du der bist, an dem wir unser Herz hängen können. Wir wollen uns abwenden von allem anderen, was unser Leben in Beschlag hält und dominieren möchte. Und uns neu ausstrecken nach dir, weil du der Weg zum Leben bist. Wir sehnen uns nach dieser heiligen Begegnung mit deiner Gegenwart. Wir wollen, dass du unser Leben veränderst und dass wir verändert losgehen können, weil bei dir die Quelle des Lebens ist. Amen.